Es ist schon relativ fortgeschrittene Zeit und ich hatte schon vor dem Gottesdienst so den Verdacht, dass ich diese Botschaft teilen würde in zwei Teile, weil es sowieso schon in sich relativ viel ist. Also ich werde sehen, wie weit ich komme. Ich werde lehren heute über ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, von dem ich den Eindruck habe, dass das etwas ist, was der Heilige Geist betont, um uns zu stabilisieren, nicht nur für uns hier als kleine Gemeinde Neues Land, sondern auch, ich glaube, dass es auch eine Botschaft ist, wirklich für unser Land. Ich habe von Paul gelernt, je mehr Bücher man mitbringt, aus denen man zitiert, und je dicker die sind, umso mehr Gewicht hat die Botschaft dann, ja. Und so werde ich also aus Büchern heute zitieren. Okay, wir fangen an mit einer Schriftstelle, die wir schon einige Male hier gehört haben, aber soweit ich mich erinnern kann, jedenfalls von meiner Seite aus, wir haben die nie in ihrer Bedeutung richtig ausgeschöpft und erklärt. Und eigentlich diese und dann die folgende Session, wann immer die kommt, ist eine Erklärung und eine Anwendung von dieser wichtigen Botschaft. So, also bitte, Hebräer Kapitel 4. Zwei Jüngerschaftsschüler sitzen hier, die haben einen Vorsprung für euch heute, weil sie etwas davon schon mal gehört haben, aber auch für sie kommt noch Neues und es soll noch klarer werden. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Es ist von großer Wichtigkeit zu sehen, in welchem Zusammenhang dieser Vers gebraucht wird. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, ihr könnt das selber lesen, wenn ihr Hebräerbrief Kapitel 3 und auch eben die ersten Verse von Kapitel 4 lest, dann seht ihr, es geht um die Parallele zwischen Israel und der Gemeinde, und Israel hatte ein verheißenes Land, also sie sollten nicht nur aus der Knechtschaft von Ägypten heraus, sondern sie sollten auch in ein verheißenes Land, in eine Segnung hinein, in die Fülle der Güte und der Gegenwart Gottes sollten sie hineinkommen. Und eine Parallele ist auch für uns da, als neutestamentliches Volk Gottes, und sie haben es nicht geschafft, sie sind nicht hineingekommen, und Hebräer 3 und Kapitel 4 erklärt, warum sind sie nicht hineingekommen, ja, und dann wird gesagt, jetzt sollen wir als Christen aufpassen, dass nicht das Gleiche bei uns geschieht, dass wir nicht in eine solche Herzensverfassung kommen, die es uns unmöglich macht, Gott wirklich zu glauben, und die uns dann eben hindert, hineinzukommen in das verheißene Land. Und dann heißt es, wir sollen fleißig sein, und dann als nächstes kommt dann die Begründung oder der Bereich, in dem wir fleißig sein sollen, und das ist eben dieses sich öffnen für ein besonderes Werk des Wortes Gottes. Und das wird hier beschrieben, erstmal, dass es extrem scharf ist und dass es durchdringen kann und dass es etwas tut, wovon wenige ein Verständnis haben. Wofür das eigentlich notwendig ist und was das eigentlich genau bedeutet. Und so viel wie ich das sehen kann, wird auch längst nicht so stark diese Sache betont, gemessen an der Wichtigkeit dieser Botschaft eigentlich. Ja? Das Wort Gottes trennt etwas, was also zunächst mal zusammen ist. Und das ist Seele und Geist. Seele und Geist sollen getrennt werden. Wenn du etwas weißt über die Art, wie der Mensch geschaffen ist, du weißt Geist, Seele und Leib. Am Anfang, Gott gab seinen Geist in den Menschen, und aus der Verbindung oder aus den Elementen des Geistes und der Erde, des Körpers, dann kam etwas dazu noch als drittes, und das war die Seele. Aber der Mensch lebte aus seiner Beziehung zu Gott. Gott war seine Kraft, war sein Leben, ja, und dann geschah dieser Sündenfall, von dem wir wissen, welche tragischen Folgen das hatte. Die Sünde kam hinein, aber auch die Trennung von Gott, und Gott war nicht mehr das Leben der Menschen, und so jetzt lernten sie eine andere Art von Leben, sozusagen eine verkrüppelte Form des Lebens, ein Leben aus der Seele. Der Mensch war nicht so gemacht ursprünglich. Aber weil dieses Leben aus Gott nicht mehr floss, der Geist nicht mehr mit Gott kommunizieren konnte, wurde das führende Element, mit dem er sich orientierte und versuchte, sich seine Welt zu erklären und aufzubauen und sich zu helfen, wurde die Kraft der Seele. Aber nach der Bibel, wir wissen, Gott ist Geist, und wenn wir jetzt Christus angehören, wenn wir von Neuem geboren sind, wir sind eines Geistes mit ihm, nicht einer Seele. Natürlich schon gar nicht eines Körpers. Wir sind eines Geistes mit ihm. Und das ist extrem wichtig, dass da eine Verbindung ist im Geist. Und Gott ist Geist, und wenn wir Gott begegnen wollen, es geht nur durch Geist. Wir können Gott nur im Geist begegnen. Wir können Gott nicht mit unserem Körper erfahren. Wir können Gott auch nicht, ja, was wir manchmal versuchen, auch nicht mit unserer Seele erfahren. Gott hat uns einen Körper gegeben, der hilft uns, in der physischen Welt uns zu orientieren. Mit dem Körper orientieren wir uns in der physischen Welt. Also, wenn du eine Anschauung brauchst, du könntest nach vorne kommen und gegen diese Säule laufen, dann hättest du ein Beispiel, wovon ich spreche. Dein Körper berührt die physische Welt und hat bestimmte Erfahrungen. Ja? Ist es nicht deine Seele, dann die Erfahrung des Körpers drückt sich dann auch in seelischen Bereichen aus. Aber zunächst einmal, der Kontakt ist im Körper. Gott ist Geist, wir berühren ihn im Geist. Die Seele ist nur imstande, uns selber wahrzunehmen. Mit der Seele nehmen wir uns selber wahr. Das ist auch wichtig, aber wenn das alles ist und wenn die Begegnung mit Gott fehlt, ja, dann werden wir der Mittelpunkt des Universums, und das kann nicht gesund sein. Ja? Wir sind nicht dazu geschaffen, einfach diesen Platz einzunehmen, denn das ist Gottes Platz. So, die Seele ist geprägt von der Welt. Die Welt hat ihre eigenen Werte, die sind verkehrt in allen wesentlichen Anteilen. Und es fehlt die Liebe zur Wahrheit, es fehlt die Wahrhaftigkeit, weil der Teufel regiert und die Welt ist unter der Herrschaft des Teufels und er ist der Vater der Lüge. Okay, jetzt kommen wir zu einer ersten Schriftstelle, die uns da näher einen Aufschluss gibt. 1. Korinther Kapitel 2. Und ich habe hier den Vers 14, aber ich denke, es ist gut, wenn wir noch einige Verse davor auch uns anschauen. Es mag jetzt alles sehr theologisch und theoretisch klingen, aber wir werden bald merken, welche praktische Bedeutung das hat. Ja? Lass mich ein bisschen, gib mir ein bisschen Zeit, ja? Bevor ihr meint, es hat vielleicht keinen Sinn oder so. 1. Korinther Kapitel 2. 9b. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das sind Dinge, die Gott bereitet hat. Und die menschlichen Sinne, der natürliche Verstand, ja, der seine Informationen aus der Welt mittels der Sinne, Ohr und Auge steht dafür, holt, können das gar nicht erfassen, was Gott uns bereitet hat. Uns aber hat es Gott, man könnte sagen deswegen, weil die Sinne das nicht erklären oder verstehen können, geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von dem Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, der unseren Geist erleuchtet, um uns verstehen zu lassen, was Gott uns gegeben hat. Davon reden wir, von diesen Geschenken, von diesen Segnungen reden wir, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit. Bitte hör hier auf menschliche Weisheit, merkt ihr das irgendwie im Hinterkopf, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches deuten, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Jetzt Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, aber er selbst wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes ist. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir hier verstehen, das Wort, was hier mit natürlich übersetzt ist, bedeutet im Griechischen der seelische Mensch. Dieses gibt es eigentlich gar nicht so in dieser Weise im Deutschen. Das bedeutet, der Mensch, der von seiner Seele her geleitet oder geprägt oder bestimmt wird. Und wir werden gleich sehen, dass es nach der Schrift Christen gibt, die werden mehr von der Seele als vom Geist geleitet. Und das bringt eine Menge Probleme, weil sie letzten Endes das nicht nutzen, was eben Teil der Erlösung ist, sondern sie leben immer noch eben wie Adam nach dem Fall und orientieren sich nach der Weisheit und den Kräften der Seele. Ja? Aber wir sind Menschen des Geistes und wir werden vom Geist geleitet. Der Heilige Geist ist unser Lehrer und er offenbart Wahrheiten in unserem Geist. Heiliger Geist kommuniziert mit deinem Geist. Und ein Mensch, der eben immer noch geprägt wird und geleitet wird von seiner Seele, er kann die Dinge, die vom Geist Gottes kommen, nicht annehmen. Er ist nicht fähig, Offenbarung anzunehmen. Er ist nicht dazu imstande. Ja? Das ist wie einer, der ein Mittelwellenradio hat und versucht, UKW zu hören. Ja? Der kann da so lange rumdrehen, kann an der Lautstärke drehen, kann Bass und Höhen verändern. Ja? Er wird den Sender nie mitkriegen, weil er auf einem ganz anderen Band irgendwie operiert. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ein Christ nicht vom Heiligen Geist gelehrt wird, dann was bleibt ihm übrig? Menschliche Weisheit. Menschliche Ideen. Ja? Und er wird niemals sich wohlfühlen in den Dingen des Geistes. Er wird niemals davon bewegt werden. Er wird niemals davon motiviert werden. Er wird geistliche Dinge überhaupt nicht erkennen können. Ja? Das heißt, die Wahrheit wird nicht ihr heilsames und befreiendes Werk in ihm tun können. Das ist nicht möglich. Ja? Weil der Geist Gottes Wahrheit einfach nicht bringen kann, weil es nicht angenommen wird. Der seelische Christ, er nimmt geistliche Wahrheiten nicht an. Und weil er sie nicht annehmen kann, wird er auch nicht wachsen. Und wachsen bedeutet, er wird nicht verändert werden. Es wird nicht, wenn wir ein Jahr später ihn besuchen, mehr von Christus in ihm zu sehen sein als heute. Wir können 10 Jahre wiederkommen, er ist vielleicht grauer geworden, aber da ist nicht mehr von Christus in ihm. Vielleicht ist er auch gewachsen in anderen Hinsichten, ja, was den Körperumfang angeht oder so, aber er ist nicht geistlich gewachsen. Ja. Die Zeit macht es nicht. Die Zeit macht es nicht. Und darum kann jemand 2 Jahre Christ sein und er kann eine Tiefe von Klarheit und eine Demut haben und eine Reinheit haben, die ein anderer, der 20 Jahre in der Nachfolge steht. Ja, und da ist schon das Problem. Er steht in der Nachfolge. Ja? Da wissen wir schon, was los ist. Ja? Er ist nicht weit gekommen. Ja? Mit 2 Jahren, er hat ihn schon überholt. Ja? So, das ist ein wichtiges Thema, ob ich mehr von der Seele geprägt bin oder mehr vom Geist. Ja? Also wenn ich jetzt diesen Begriff, der seelische Christ, irgendwie näher erkläre, dann lass uns das unter dem Aspekt sehen. Ich glaube nicht, dass es in Reinkultur den seelischen Christen gibt und den geistlichen Christen, sondern wenn wir gleich das alles so uns anschauen, wir werden alle entdecken, irgendwo werden wir noch von unserer Seele gesteuert und wir können alle noch mehr vom Geist geleitet sein und können alle noch weniger beeinflussbar werden von der Seele. So, das ist mehr ein Prozess, es ist ein Wachstum, aber doch irgendwie ist erkennbar, wo ist jetzt schon unser Schwergewicht. Okay, fange ich mit dem ersten guten Buch an. Das ist die Elberfelder Studienbibel von Rienecker, ein Mann, der sich mit Griechisch auskennt und der versucht, das denen nahezubringen, die davon nichts verstehen. Und er erklärt dann Worte. Und hier ist dieses Wort Psychikos. Ja? Und hör mal, was er dazu sagt. Und in 1. Korinther 2, Vers 14 kommt dieses Wort vor. Und es kommt noch an anderen Stellen vor, die ich euch auch gleich noch vorlegen werde. Psychikos bedeutet seelisch, natürlich, zur unerlösten natürlichen Seele gehörend, dem Denken und Fühlen entsprechend in diesen natürlichen dem Denken und Fühlen entsprechend, welches in diesem natürlichen Leben geübt wird und dem geistlich oder erlösten inneren Menschen entgegensteht. Und noch ein weiterer Abschnitt der Erklärung. Es ist jedes Mal eine Eigenschaft gemeint, die dieser sündigen, von Gott abgefallenen Welt anhaftet und dem unerlösten natürlichen Leben in derselben entspricht. Es wird dabei nicht nach dem Willen Gottes gefragt, weil dem Heiligen Geist keine Einflussmöglichkeit gegeben wird, sondern einfach getan wird, was die menschlichen, wenn mal vom Teufel beeinflussten Gefühle und Gedanken angeben. In diesem Sinne, oder so ist Psychikos ein Synonym zu diesem griechischen Wort fleischlich. Sarkikos, fleischlich. Und wenn wir diese Erklärung haben, dann verstehen wir, warum wir errettet werden müssen, befreit werden müssen von diesen Einflüssen. Weil wir mit Prägungen, mit Werten, mit einem Verständnis, auch mit Kräften leben, die eigentlich immer schon Zerstörung gebracht haben. Und wenn wir jetzt statt aus dem neuen Leben, aus der Beziehung mit Gott unsere Kraft zu holen, unsere Kraft, unsere Inspiration, unseren Trost aus dieser Welt holen, dann legen wir uns selber eine Menge Lasten auf, die Gott gar nicht will, dass wir sie tragen. Und wir können nicht vorangehen. Okay, lass mich Beschreibungen jetzt bringen, damit wir das irgendwie greifbar haben. Der seelisch orientierte Christ ist abhängig von seinen Gefühlen oder seinem Verstand. Seele hat ja Wille, Verstand, Gefühl. Ja? Und natürlich, dass du Gefühle hast oder die Fähigkeit zu fühlen, das ist von Gott. Ja? Dass du die Fähigkeit hast zu wollen, das ist von Gott. Dass du die Fähigkeit hast zu denken, das ist von Gott. Das ist nicht unser Problem. Ja? Sag nicht, also der seelische Christ hat Probleme. Ja? Also die Erlösung besteht darin, keine Gefühle mehr zu haben. Das ist nicht was gemeint ist. Ja, ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, ja, sondern nur, wir sollen nicht von der Seele bestimmt sein, in der Weise, dass wir von Gefühlen abhängig sind. Gott will gerade unsere Fähigkeit zu fühlen erlösen und befreien, ja, aber er will nicht, dass wir davon abhängig sind. Genauso will er nicht, dass wir von unserem Verstand abhängig sind. Andererseits, wenn wir mit Gott gehen und wenn wir in die Erlösung hineingehen, er wird unseren Verstand erleuchten und befreien, unsere Fähigkeit zu erkennen, zu verstehen, zu analysieren, Schluss zu folgern, auch uns Dinge zu merken und so weiter zu archivieren, wird enorm anwachsen. Ja? Gott will unseren Verstand erlösen, aber er will nicht, dass wir gesteuert werden von einem seelischen Verstand, der alle seine Werte und Prägungen und Ideen und Konzepte aus einer Welt holt, die nicht die Welt Gottes ist. Das ist die Sache. Versteht ihr, worum es geht? Ja? Nickt mal intelligent, bitte, das ermutige ich mich jetzt. Ja? Gut, danke. So, der seelisch orientierte Christ ist abhängig von seinen Gefühlen oder seinem Verstand. Deswegen ist er nicht belastbar, nicht ausdauernd, sprunghaft, oft entmutigt und kann sich nicht selbst wieder herausholen aus Entmutigung. Er ist geleitet oder wird beeindruckt von Enttäuschung. Er ist leicht zu verwirren und er ist leicht zu täuschen. Das sind Merkmale eines seelischen Christen. Und jetzt werde ich euch noch einige andere Zitate geben, die von einem Buch kommen, das heute gar nicht mehr bekannt ist. Das war eines der ersten Bücher in meinem christlichen Leben und das war lange Zeit, bevor es den charismatischen Büchermarkt gab. Damals gab es nur dieses Buch und Hannah Walter Smith, dieses Geheimnis eines glücklichen Christenlebens. Sonst gab es überhaupt gar keine Bücher. Ein bisschen übertrieben, aber im Wesentlichen war es so. Es ist Watchman Nee, ein chinesischer Christ, der sehr gelitten hat für seinen Glauben und der so eine Bewegung von neuen Gemeinden gegründet hat. Und hier in seinem Buch Der geistliche Christ, Band 1, werde ich einige Zitate bringen. Das ist das Kapitel Der seelische Gläubige. Wann hast du das letzte Mal eine Botschaft über den seelischen Christen gehört? Einige überlegen lange. Wann war das nochmal? Okay, ich kann nicht alles hier bringen, aber ich will einige Highlights so bringen. Ja? Die seelischen Christen werden oft vom Bösen angegriffen. Ihr Denken wird verwirrt. Sie handeln oft ohne zu denken. Überempfindlichkeit zeichnet viele seelische Gläubige aus. Es ist sehr schwer, mit ihnen zu leben, denn alles, was um sie herum vorgeht, wird als gegen sie gerichtet ausgelegt. Der seelische Gläubige legt großes Gewicht auf das Empfinden. Der Herr schenkt ihm das Empfinden seiner Gegenwart, noch ehe er wirklich geistlich ist. Dieses Empfinden ist ihre allergrößte Freude und sie halten es für den Gipfel ihres geistlichen Lebens. Aber hier und da nimmt der Herr ihnen dieses Empfinden, um sie frei zu machen von ihren Empfindungen und auf einen Weg des Glaubens zu führen. Aber diese Christen verstehen die Führung des Herrn nicht. Sie folgern, dass sie dann am geistlichsten sind, wenn sie die Gegenwart des Herrn fühlen, und am ungeistlichsten, wenn das nicht der Fall ist. Ich habe so viel unterstrichen hier. Die Arbeit der seelischen Gläubigen entspringt oft dem Gefühl. Sie arbeiten nur, wenn sie dazu aufgelegt sind. Und wenn dieses Gefühl sie während der Arbeit verlässt, dann hören sie eben auf. Diese Christen sind sehr leicht entmutigt. Sie haben nicht dieses stille Vertrauen in die Zusagen Gottes. Weil sie von ihren Gefühlen und ihrer Umwelt bestimmt werden, wissen sie mit dem Gesetz des Glaubens nichts anzufangen. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie Versager sind, auch wenn es gar nicht zutrifft, geben sie auf. Sie sind noch nicht in die Ruhe Gottes eingegangen. Weil sie keine Weitsicht haben, sind seelische Christen auch sehr leicht enttäuscht. Sie können nur das sehen, was unmittelbar vor ihnen liegt. Der Sieg des Augenblicks schenkt ihnen Freude, momentaner Niederlagen macht sie traurig. Sie haben es nicht gelernt, mit den Augen des Glaubens eine Sache vom Ziel her zu sehen. Sie sehnen sich nach sofortigem Erfolg. Wenn dieser sich aber nicht einstellt, können sie nicht mehr weitergehen. In Dunkelheit können sie Gott nicht vertrauen. Ich denke, das spricht uns alle an und wir alle sagen, hey, da können wir noch zulegen und da ist noch Wachstumspotenzial, das wir noch nicht ausgeschöpft haben. Weil sie nicht in Gott verankert sind und nicht wissen, was Geborgenheit in ihm bedeutet, haben die fleischlichen Christen eine besondere Schwäche dafür, gesehen zu werden. Sie suchen leitende Positionen in der Arbeit Gottes. Wenn sie an einer Veranstaltung teilnehmen, dann wollen sie gehört werden, nicht hören. Erkannt und beachtet zu werden, ist ihre größte Freude. Ein Ehrgeiz kennzeichnet alle, die im seelischen Bereich leben. Ihr Motiv kommt aus ihren eigenen Wünschen. Sie suchen eigene Ehre in der Arbeit des Herrn. Sie wollen gerne mächtig gebraucht werden von Gott. Warum? Um eine Position zu haben, Ehre zu gewinnen. Sie vergleichen sich gerne mit anderen, was ja bekanntlicherweise völlig verboten ist. Das wissen alle, ja? Wir vergleichen uns nicht mit anderen, weil wir sind wir und keiner ist so einzigartig wie wir. Und wir vergleichen uns nicht mit anderen, ja? Mit niemandem. Das ist streng verboten in dieser Gemeinde. Sie vergleichen sich gerne mit anderen. Wahrscheinlich lieber mit solchen, mit denen sie arbeiten und nicht so gerne mit ihnen unbekannten Menschen. Dann gibt es noch ein Kapitel, die Gefahren eines seelischen Lebens, als wenn das nicht schon genug Gefahren gewesen wären, die wir eben gerade alle gehört hätten. Wenn ich die Lehre der Bibel, das ist ein schöner Satz, über das Leben aus der Seele unser Herz erreicht, also wenn wir das nicht wirklich verstehen, dann werden wir auch nicht verstehen, dass wir diese Art von Leben oder dieses Leben halt aus der Seele verleugnen sollen. Nochmal. Wenn wir die Lehre der Bibel über das Leben aus der Seele nicht, wenn uns das nicht erreicht, wenn das nicht wirklich Klick macht, wenn wir das nicht packen, dann werden wir auch nicht verstehen, warum wir dieses Leben aus der Seele verleugnen sollen. Wenn die Gläubigen Schritt für Schritt nicht nur von der Macht der Sünde, sondern auch von dem eigenen Seelenleben befreit werden könnten, würde dies die Niederlage Satans in allen Bereichen bedeuten. Vielleicht lasse ich es erstmal hierbei. Unter besonderen Konditionen wäre ich auch bereit, dieses Buch mal zu verleihen. Okay, lasst mich noch weitere Schriftstellen euch vorlegen, wo dieser seelische Christ beschrieben wird. Auch ein Merkmal will ich noch dazufügen, was hier zu wenig rauskam. Seelische Christen haben wenig oder eine sehr unterentwickelte Unterscheidung. Weil sie selber in einem Durcheinander leben, können sie Seele und Geist auch nicht bei anderen erkennen. Und sie halten seelische Wirkungen und Äußerungen und Regungen und Manifestationen für den Geist. Und manchmal gibt es geistliche Dinge, die halten sie für Seele. Sie sind selber nicht klar, sie haben keine Unterscheidung. Und Gott möchte, dass wir wachsen. Hebräer 5, Vers 14. Dort wird von den Erwachsenen gesprochen, die geistlich herangewachsen sind, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Das ist ein Merkmal für die, die in Reife kommen. Sie haben infolge der Gewöhnung, und das ist ein schönes Wort, es bedeutet Geschicklichkeit gewonnen durch Gewohnheit, Übung und ständigen Gebrauch. Eine Geschicklichkeit, die gewonnen wird durch ständigen Gebrauch. Ja? Und sie haben sich ständig darin geübt und sie haben Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. So, Jakobus Kapitel 3, dort wird von Weisheit wieder gesprochen. Eben hatten wir die menschliche Weisheit. Und hier auch wird eine Weisheit von Gott und eine Weisheit von unten beschrieben. Vers 13, wer ist weise und verständig unter euch, erzeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies, nämlich eine Haltung von mit Eigennutz und Eifersucht, ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Jakobus sagt hier, in der Gemeinde gibt es Menschen, die von einer Weisheit bestimmt werden, und diese Weisheit ist irdisch, sinnlich, und da ist wieder dieses im Griechischen dieses Wort seelisch, psychikos, ja, irdisch, seelisch, teuflisch. So, es ist kein kleines Problem, ob wir Menschen in der Gemeinde haben, die von ihrer Seele gesteuert werden. Ja? Da ist eine offene Tür und der Feind wirkt hinein in die Gemeinde, weil das eine Entwicklung ist. Wir beginnen mit einer irdischen Orientierung und Paulus sagt Kolosser 3, wir sollen nicht sinnen auf das Irdische. Es ist nicht das Wichtigste, ob du Karriere machst, ob du geistliche Karriere machst und wie toll dein Dienst wird und was alle Leute sagen werden und was für ein Segen du sein wirst und all diese Dinge, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir noch wenige Jahrzehnte hier haben und dass ein Tag kommt, wo wir uns mit all unserem Leben, mit allem, was wir gesagt, getan und gemacht haben, uns vor Gott verantworten müssen und dass wir eine Ewigkeit mit ihm verbringen. Wenn das uns real wird, dann sind diese, auch wenn ihr jung seid und habt noch 50 oder 60 Jahre, das ist nichts. Das ist nichts. Ihr werdet euch umgucken und auf einmal habt ihr Kinder an der Hand und auf einmal heiraten sie selber. Du sagst, meine Güte, wie ist das passiert? Ja? Du denkst, oh, 20 Jahre ist viel. Ich sage dir, das ist nichts. Das ist gar nichts. Ja? Und wir sollen nicht irdisch orientiert sein. Kolosser 3, sind nicht auf das, was auf Erden ist, sondern das, was oben ist, wo Christus ist. Unser Denken, unser Sinnen, unser Trachten, unsere Perspektive soll sein zum Thron Gottes, wo Christus ist. Und wenn wir diese Ewigkeitsperspektive durch den Heiligen Geist mehr und mehr vermittelt bekommen, unsere Prioritäten hier werden sich verändern. Ja? Es ist nicht die größte Tragödie, die mit aller Kraft zu vermeiden sein sollte, ja, dass Menschen irgendwie uns hier anschießen. Was bedeutet das in 500 Jahren? Also wenn es in 500 Jahren nicht mehr viel bedeutet, also sollen wir jetzt irgendwie uns nicht so wichtig nehmen. Oder? Warum jetzt uns für was aufregen, wofür wir in 500 Jahren sagen, schade für die Energie, die wir da verpulvert haben. Das war für mich jetzt. Eine irdische und seelische und teuflische Weisheit. Woran kann man die erkennen? Wo Eifersucht und Eigennutz da ist, das Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit, die von oben, ist erstens rein, friedvoll. Sagen wir es mal ein bisschen anders. Menschen, die von der Weisheit geleitet werden, die von oben kommt. Sie haben diese Merkmale. Rein, friedvoll, milde, folgsam. Und wenn hier diese Aufzählung ist, dann bedeutet das, all das findest du bei Menschen, die von einer menschlichen Weisheit geleitet werden, nicht. Sie sind nicht folgsam. Was ist das Gegenteil von folgsam? Sie widersprechen andauernd, man kann ihnen nichts sagen, sie wissen alles besser. Ja, es ist schwierig, sie zu führen, weil sie nicht folgen wollen. Du kannst nicht jemanden führen, der nicht folgen will. Das ist extrem schwierig. Ja? So, das sind die Merkmale. Voller Barmherzigkeit, guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Ich habe dieses Wort irdisch noch mir angeschaut. Es bedeutet nur auf das diesseitige und irdische Leben und nicht auf das jenseitige und geistliche Leben ausgerichtet. von der seelischen Natur getrieben in Wünschen, Begierden und Gefühlen, wie sie zu dieser Welt und zum diesseitigen Leben gehören. Judas Kapitel 19, nein, nicht Kapitel 19, Quatsch. Vers 19. Bekanntermaßen hat Judas nur das eine Kapitel. So ein ganz kleiner, der versteckt sich gerne. Vor Offenbarung findest du ihn. Und dort findest du eine lange Beschreibung von Menschen, die seelisch geprägt sind und ein seelisches Christsein führen. Und dort heißt es zum Beispiel in Vers 18, die in gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Und irdisch gesinnt ist wieder seelisch, seelisch orientiert. Du kannst sagen, ja, aber sie sind doch wiedergeboren, sie haben doch den Geist Gottes. Dieses Wort haben hat mehrere Bedeutungen und nicht nur im Sinne von etwas besitzen, sondern auch sich an etwas halten. Es bedeutet auch, sich jemanden anschließen, mit etwas verbunden sein, zu etwas gehören. Man kann von Neuem geboren sein und trotzdem gehört man noch seiner Seele und nicht dem Geist. Ja? Und das ist hier gemeint. So, hier gibt es eine interessante Erklärung. Seelische Menschen sind solche, die Trennungen verursachen. Warum ist das so? Weil sie in seelischen Beziehungen leben. Und das bedeutet nicht etwa, dass da viel Gefühl in ihrer Beziehung ist. Das ist nicht das Problem. Bitte verstehen nicht seelisch im Sinne von sehr gefühlvoll. Und da ist eben anderer, der ist mehr nüchtern und mehr so aus dem Verstand heraus. Wenn jemand von seinem nicht erneuerten Verstand geleitet wird, der ist genauso seelisch wie jemand, der von seinen Gefühlen geleitet wird. Ja? Es ist nicht Emotionen gegen kühlen Verstand oder so, sondern es ist die Quelle. Es ist die Quelle. Ja? Und seelische Christen leben in seelischen Beziehungen. Und das bedeutet, in ihren Beziehungen verbinden sich auf eine Art und Weise, wie wir niemals, noch nicht einmal als Eheleute, uns miteinander verbinden dürfen. Gott will nicht, dass wir Beziehungen haben, wo unsere Hingabe aneinander die Wahrheit ausklammert. Das will Gott nicht. Das führt zu einer Abhängigkeit. Und ich habe gehört, habe auch schon angefangen nachzuhören, Paul hat gesprochen über Menschenabhängigkeit. Ja? Und das bringt einen Fluch. Warum bringt es einen Fluch? Weil es eine ganz schlimme Form des Götzendienstes ist. Ja? Da ist diese Sünde der Habsucht. Kolosser 3, Habsucht. Wir wollen den anderen Menschen benutzen, um unsere Erfüllung, unseren Trost, unsere Befriedigung, unsere Anerkennung, unser Wertgefühl von diesem Menschen holen. Und das ist verboten. Das führt zu Abhängigkeitsverhältnissen, ja, die nicht gesund sind, ja, wo nachher beide drunter leiden werden. Ja. So, wenn eine solche Beziehung da ist, dass Menschen auf eine solche Weise miteinander verbunden sind, dass keine Wahrheit da ist, ja, dann wird diese Freundschaft früher oder später, die wird Trennungen verursachen. Ja? Weil man sich eins zu eins mit den Gefühlen desjenigen, mit dem man sich verbunden hat, identifiziert. Und die Gefühle des anderen sind eine nicht hinterfragbare Realität. Versteht ihr, was ich erklären will? Ja? Und dann stellen wir uns auf eine falsche Loyalität, bedeutet niemals, du bist zwar im Unrecht, aber du bist mein Freund und deswegen tue ich so, als wenn du im Recht bist. Das ist nicht biblische Loyalität. Das ist gerade ein Merkmal von einer seelischen Abhängigkeit. Ja? Ob das ein Verhältnis der Unterordnung ist zu einem Vorgesetzten, zum Chef in der Arbeit oder so. Loyalität bedeutet niemals, dass die Wahrheit rausgenommen wird. Niemals. Ja, sondern wir stehen zu der Person, wir stehen zu dieser Beziehung, aber nicht zum Unrecht. Ja? Wahre Freundschaft würde Unrecht nicht decken. Ja? Und das ist etwas, was seelische Christen nicht können. Ja? Und deswegen kommen sie zu einer blindwütigen Loyalität, die dann zwangsläufig dazu führt, dass sie sich gegen andere stellen müssen. Und dadurch bewirken sie Trennung. Das ist, was Judas sagt. Menschen, die nicht vom Geist geleitet sind, die von der Seele geleitet sind, sie verursachen Trennungen. Es ist extrem wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Ja? Lass mich Beispiele geben. Ja? Also, wenn zum Beispiel jemand aus der Kraft seiner Seele sehr tendiert zu Mitleid und zu Erbarmen, aber das ist nicht vom Geist gereinigt, das ist nicht geprägt von Wahrheit, ja? Dann mag es zum Beispiel in der Seelsorge oder auch so im persönlichen Gespräch eine Situation geben. Also A ist, aus welchen Gründen auch immer, tief verletzt. Ja? B hat großes Mitleid, ja? und will ihn trösten, ja? Aber zu göttlichem Trost irgendwann, nachdem die Annahme da ist, gehört dann auch rauszuführen aus dem Problem. Und wenn jemand tief verwundet ist, dann ist die Antwort Vergebung. Die Antwort ist Vergebung. A wird sagen, ich bin so verletzt, ich kann nicht vergeben. B hat keine Unterscheidung und wird sagen, oh weia, was machen wir nun? Er kann nicht vergeben. Ja, Herr, schenk Gnade, hilf doch. Bitte hilf doch, dass A vergeben kann. Der Herr hört nicht. Herr, bitte, siehst du, er ist so verzweifelt, er ist so verletzt und er kann nicht vergeben. Herr, was machen wir jetzt? Bitte kannst du nicht helfen. Tu doch etwas, dass A vergeben kann. Und so beten sie, so zementieren sie mit dieser Art von Gebete, die nicht biblischen, sie zementieren ein Problem. Ja? Weil die Schrift sagt, dass zu der Grundausstattung des neuen Menschen in Christus gehört die Fähigkeit zu vergeben. Das ist nicht etwas, was man noch nachträglich als Luxusversion bestellen müsste. Das ist schon serienmäßig eingebaut. Ja? Wenn du einen automatischen Türheber hast, aber du weißt es nicht, du suchst die Kurbel und du findest die Kurbel nicht, ja, was ein automatischer Türheber ist, weißt du auch nicht, dein Fenster wird niemals runtergehen. Obwohl du es hast, wenn du nicht weißt, dass das zu deiner Ausstattung gehört und weißt, wo der Knopf ist, du wirst dieses schöne Instrument niemals benutzen. Wenn du nicht weißt, ja, zu meiner Grundausstattung als von neuem geborener Christ gehört die Fähigkeit, egal was mir angetan wurde, ich kann vergeben. Warum? Nicht, weil ich so ein toller Vergebungskünstler bin, sondern weil Christus in mir lebt, weil neues Leben in mir lebt. Dies ist das Leben aus Gott, dieses Leben hat die Welt überwunden. Alles, was ich tun muss, ich muss wissen, dass dieses Leben diese Eigenschaften hat und ich muss mein Vertrauen darauf setzen und dann muss ich einen kleinen Minischritt gehen. Und in diesem Falle bedeutet der Minischritt gegen alle Revolution in mir, gegen allen Aufstand und Achterbahnfahrten der Gefühle, zu sagen, Herr, ich entscheide mich, mit deiner Kraft dieser Person zu vergeben. Gegen alle Gefühle. Aber der seelische Christ, der nur gesteuert ist von seinen Gefühlen, wird dabei bleiben, er kann nicht. Und wenn B genauso seelisch gesteuert ist, er wird sagen, ja, was machen wir nun? Er kann nicht. Liebe Gemeinde, er möchte gerne, aber er kann nicht. Was machen wir? Betet bitte. Lass uns eine Gebetsdach machen. Lass uns fasten. Lass uns irgendwas tun. Ja? Und wir kommen zu keiner Lösung. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ja? Der seelisch orientierte Christ hat eine Sicht von den Dingen, die nicht die Sicht Gottes ist. Und darum hat er keine Antworten. Und er kann keine Lösungen herbeibringen. Ja? Er kann nicht Menschen in die Freiheit führen, weil was frei macht, ist die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei. Ja? Was ist die biblische Botschaft für die Verwundeten, für die Verletzten? Oh, Gemeinde, schleicht alle auf Zehenspitzen durchs Tulpenfeld. A und B und C und X und Y, wie die alle heißen, Y und X und der Rest der Truppe sind alle total verwundet. Bitte nehmt euch vor, dass es nicht noch schlimmer wird. Ist das die biblische Antwort für die Verwundeten? Nein, die biblische Antwort ist, wer mühselig und beladen ist, mit anderen Worten, wer kaputt ist, komme zu Jesus. Er hänge sich nicht an die Gemeinde, er erwarte nicht Trost von der Gemeinde und telefoniere quer durch die Gemeinde und bitte, mir geht es so schlecht und tröstet mich alle. Er komme zu Jesus. Warum? Weil Jesus
frisch macht, fit macht, erquickt. Ja? So, wenn ich merke, ich bin verletzt, hey, dann habe ich nichts Eiliges zu tun, als zu dem zu gehen, der mich heilt. Verletzt sein ist nicht ein Dauerzustand. Es ist nicht ein manche Christen laufen rum so wie mit einem Invalidenausweis. Ja? Sie dürfen immer den speziellen Platz im Bus haben, ja, weil die Invaliden eben nicht so gut gucken können oder nicht so gut laufen können oder irgendwas. Und sie haben Anspruch auf den speziellen Platz, der ist immer frei für sie. Egal wie voll der Bus ist, dieser Platz ist immer frei. Und sie haben einen Ausweis, der berechtigt sich, auf diesem Platz zu sitzen. Neulich war ich in einer Gemeinde und ich spürte so, mitten im Seminar sprach ich einen Satz und ich merkte irgendwie, der ging so ganz stark rein. Und hinterher haben die Eltern mir das bestätigt, also das ganze Seminar, wenn es nur diesen Satz gegeben hätte, das wäre es wert gewesen. Und ich sagte dort unter Inspiration des Heiligen Geistes, ja, verletzt sein ist nicht ein Urlaubsschein weg vom Gehorsam gegenüber Christus. Ja, weil ich verletzt bin, ja, manche denken, verletzt sein bedeutet, ja, jetzt kann niemand, auch nicht der Herr von mir erwarten, dass ich Gehorsamschritte gehe. Ja. Das ist ja furchtbar, der ist verletzt, dieser arme Mensch. Und jetzt bürden wir ihm noch etwas auf, jetzt soll er noch Gehorsamschritte gehen. Er ist doch schon so verletzt. Hallo, das ist ein falsches Denken. Die Gehorsamschritte sind keine Bestrafung. Sie sind nicht etwas, was Gott auf uns legt, um uns noch mehr zu knicken und unglücklich zu machen. Sie sind der Weg heraus. Sie sind der Weg heraus. Jesus sagt, er soll kommen zu mir. Und was dann? Dann kriegt er ein Joch. Ja, der ist doch verletzt. Alles, was der braucht, ist doch jetzt nicht ein Joch. Jesus sagt, komme zu mir und er nehme mein Joch auf sich. Jesus, du verstehst nicht, der ist verletzt. Wir dürfen doch dem jetzt kein Joch auflegen. Menschliche Weisheit oder göttliche Weisheit? Wir müssen uns entscheiden. Und göttliche Weisheit ist gegen unseren natürlichen Verstand, gegen die Kraft der Seele. Jesus sagt, wenn er zu mir kommt, wenn er zu mir kommt mit Danksagen, wenn er sein Herz von mir ausschüttet, wenn er mir vertraut, dass trotz allem, was er sieht, was nur eine einzige Katastrophe ist, ich bin doch bei ihm, ich werde ihn doch durchbringen. Wenn er das glauben mag, wenn er dabei stehen wird, wenn er mit Danksagung, egal mit welcher schwachen, zittrigen Stimme, aber doch anfangen wird, einfach sein Gesicht zu erheben, sagen, Gott, du bist da, du hast mich lieb, du hast mich nicht verlassen. Er wird rauskommen. Er wird rauskommen aus seinem tiefen Tal. So, das Joch, das Jesus gibt, ist ein. Früher hat man Kühe zusammengejocht. Ja? Das war so ein Holzteil und das hat dann, wenn zwei Ochsen einen Wagen ziehen wollten, ja, das hat jemand, du bist vom Lande, du nickst ja schon so, ja, du kennst das. Ja? Ist schon uralt, das hat man jetzt nicht mehr, das war voriges Jahrhundert. Aber immerhin, so ein Holzbalken, ja, der über beide Nacken drüber kam, und der die Kühe dann zusammengebunden hat, das heißt, die zweite Kuh, die unter das Joch kam, musste gehen, wo die andere ging. Sie konnte nicht mehr irgendwo anders gehen, sie musste neben der einen Kuh gehen. Wenn wir zusammengejocht werden mit Jesus, wir gehen nicht mehr, wo wir gehen, sondern wo er geht. Das ist Gehorsam. Joch ist ein anderes Wort für Gehorsam. Joch ist, in seinen Wegen zu wandeln. Und das wird immer gut sein langfristig. Mittelfristig oder kurzfristig kommt uns das vor, als wenn Jesus, wir haben schon so viele Probleme, jetzt sollen wir auch noch vergeben. Siehst du nicht, was für ein Chaos in unserer Seele ist? Ja? Aber wenn wir tun, was die Bibel sagt, wir werden immer die Gesegneten sein. Ja? Also, es ist wichtig, dass wir nicht mit menschlicher Weisheit Dinge anschauen, sondern dass wir die Dinge sehen, wie die Bibel sie sieht. Ja, es gibt Verletzungen in der Gemeinde. Du bist verletzt worden, ich bin auch verletzt worden, wir sind alle schon mal verletzt worden. Und weißt du, die gute Nachricht ist, wir werden noch viele Male verletzt werden. Und in all diesen Verletzungen kommen wir zum Herrn und wir erleben immer stärker die heilende Kraft des Herrn. Bitte nicht diesen Invalidenausweis sich zulegen. Ich bin jetzt der Dauerverletzte und alle müssen auf mich Rücksicht nehmen. Und alle sollen wissen, also von mir kann man die normalen Dinge des geistlichen Lebens nicht verlangen, weil ich bin ja verletzt. Also Gott zu loben, mich zu freuen im Herrn und in seinem Wort zu sein, zu geben, zu segnen, zu dienen. Das sind nicht Dinge, die du von mir verlangen kannst, weil ich bin ja verletzt. Hallo, ist das, was die Bibel sagt? Haben wir ein Lazarett, wo man erstmal getrennt von der Wahrheit geheilt wird und wenn man da rauskommt, dann kann man wieder anfangen, Schritte zu gehen? Wo finden wir das in der Bibel, dieses Denken? Das ist ein Denken, was nicht aus der Bibel kommt. Ja? Natürlich, wenn jemand verletzt ist, wir werden nicht irgendwie ihm besondere Last irgendwie und besondere, ja, damit es so richtig wehtut. Das ist nicht, was wir tun wollen. Ja? Ja? Und wenn wir jemandem diese harte Botschaft bringen müssen, du sollst jetzt vergeben, wir werden das so nett und so soft und so ermutigend tun, wie es irgendwie nur geht. Aber früher oder später, unterm Strich, muss er verstanden haben, der Weg ist Vergebung. Egal wie nett oder du es gesagt hast, am Schluss muss er das verstanden haben, das ist der Schritt, der jetzt dran ist. Ja? So, wenn hier mehr Seele regiert in der Gemeinde als Geist, werden wir an dieser Stelle enorme Probleme bekommen. Und unsere Leistungsfähigkeit, unsere Beziehungsfähigkeit, unsere Kraft zu kämpfen, unsere Fähigkeit zu dienen und etwas für den Herrn in unserer Umgebung zu tun, wird rapide sinken. Und die Antwort ist, dass wir herauskommen aus dem seelischen Bereich, dass wir herauskommen aus einem Lebensstil, wo das Entscheidende eben die Kraft der Seele ist. Ich will noch eine Schriftstelle bringen und dann denke ich, kommt hier der Einschnitt. Matthäus 16, nehmen wir gleich Matthäus 10. Matthäus 10, 38 und 39. Matthäus 10, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Ach komm, wir müssen das 16 doch noch lesen, da kommt es eigentlich besser raus. Der Vorteil von Matthäus 10 ist, dass hier Kreuz und Leben zusammen erwähnt wird. Ja? Und rate, was dieses Wort Leben ist. Psyche, Seele. Das ist das Wort. Matthäus 16, wenn jemand sein Leben, seine Psyche, seine Seele retten will, wird er es verlieren. Matthäus 16, 25, wenn jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Wenn jemand bereit ist, um Christi willen nicht mehr der Seele zu folgen, das bedeutet, die Seele zu verlieren. Also es bedeutet nicht, Gott kommt da mit dem Hackebeil und schneidet die Seele ab und dann stehst du da ohne Fähigkeit zu denken und ohne Fähigkeit zu fühlen. Das ist nicht gemeint. Ja? Sondern, was ist die Kraft, aus der ich lebe? Und entweder ich will die Kraft, die alte Quelle erhalten, weil ich voller Misstrauen bin, weil ich nicht glaube, dass Gott etwas Besseres gibt und die Quellen des Geistes werden sich für mich nie auftun. Oder ich gehe einen Schritt im Vertrauen auf die Treue Gottes und ich fange an, meine Seele zu verleugnen. Das heißt, verleugnen bedeutet, Nein zu sagen. Die Seele hat Ansprüche. Die Seele bietet uns Gefühle an, die sich schön anfühlen. Und wenn wir das Wort Gottes studieren, stellen wir eines Tages früher oder später fest, diese Gefühle sind nicht erlaubt. Nehmen wir ein Beispiel, Selbstmitleid. Ist ein herrliches Gefühl. Ja? Wenn wir sonst keinen haben, der sich um uns kümmert, uns geht's schlecht. Selbstmitleid, das ist so wie eine warme Badewasser einlaufen und Schaum und dann tun wir uns da so reinplanschen und Telefon steckern wir aus und dann sind wir da so ganz für uns und die nächsten Stunden nur wir und wir fühlen uns so richtig schön und so ist Selbstmitleid. Es fühlt sich so schön an und das ist extrem gefährlich. Armes Ich, keiner versteht dich, keiner kümmert sich um mich, alle denken an sich, keiner denkt an mich. Und wie heißt es? Alle denken an sich, nur ich denke an mich. Ja? Alle denken an sich, nur ich denke an mich. Und wenn Pleiten, Pech und Pannen passiert sind, da kommt das Hilfsangebot der Seele. Ich tröste dich, keiner versteht dich. Keiner weiß, wie schwer es dir jetzt ist. Komm, ich tröste dich. Und dann ist Selbstmitleid. Und Selbstmitleid ist eine Form des Lebens in der Lüge. Weil Selbstmitleid kommt zustande, du bist ganz alleine. Keiner sieht dich, keiner versteht dich, keiner kümmert sich. Hallo, du bist Kind Gottes, die Augen des Vaters sind auf dich alle Zeit. Gott ist da, Gott weiß dich, was du gegangen bist. Er hat sogar, oh Schreck, erlaubt, dass das passiert. Damit du durch das noch näher zu ihm kommst. Es gibt Dinge, die erlaubt Gott, dass du verwundet wirst. Aber wenn du ein seelisches Konzept hast von der Güte Gottes, du kannst niemals glauben, dass Gott erlaubt, dass ich Wege gehe, wo ich verwundet werde. Aber wenn du das glaubst, hast du einen Jesus oder einen Gott, der nicht der Gott der Bibel ist. Hat Gott die Wege Josefs erlaubt? Hat Gott erlaubt, dass Josef von den Brüdern verraten wurde? Ja, das war der Weg, um nach Ägypten zu kommen, um die Brüder alle zu retten. Ja? Hat Gott erlaubt, dass David von Saul verworfen wurde? Ja, das war der Test, ja, ob Davids Herz wirklich rein ist. Und durch diese Erfahrung hat er sich qualifiziert, König zu werden und sein ganzes Volk zu retten. Gott hat das erlaubt, Gott hat ihm das zugemutet und Gott hat gesagt, in dem anderen ist genügend Gnade da, ich bringe dich durch. Du wirst nicht untergehen und deine Berufung wird nicht kaputt gehen, ich bringe dich durch. Ja? Aber wenn wir aus einem seelischen Konzept heraus, ja, wir haben nur gehört, Gott ist gut, aber wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir haben diese Art von Gottes Güte nicht studiert in diesem Wort. Dann erheben wir Ansprüche und dann sagen wir Nein zu Dingen, die Gott uns zumutet. Und wir schalten auf Schongang. Und wir meinen, Gott will ja, dass es mir gut geht. Das heißt, alles, was schwierig ist, alles, was herausfordernd ist, alles, was belastend ist, alles, was anstrengend ist, das kann nicht von Gott sein, weil Gott will, dass es mir gut geht. Dann kommen wir auf eine seelische Ebene und wir suchen Bequemlichkeit und wir fahren im Schongang. Und das ist nicht der Weg Gottes. Das ist nicht der Weg Gottes, ihr Lieben. So, das ist, was Jesus sagt, wer seine Seele retten will, wer weiterhin aus der untauglichen, verdorbenen Kraft der Seele leben will, er wird alles verlieren. Aber wer seine Seele bereit ist zu verlieren als Quelle seiner Lebenskraft, der wird das Leben gewinnen. Und wie das praktisch aussieht, wie diese Trennung von Seele und Geist dann tatsächlich stattfindet, ja, aber unser Verlangen danach ist ein bisschen gewachsen, nicht wahr? Ja? Okay, das kommt dann das nächste Mal. Weit gesegnet. Gut. Fortsetzung nach der Werbung.